Heute wieder hier sein kann bei euch. Es ist immer schön. Es ist eine schon fast wie Familie, also wie zu Hause. Also danke, dass ich immer wieder kommen darf, dass ihr mich immer wieder anfragt. Bevor ich mit der Predigt anfange, will ich nochmal kurz ein kurzes Wort sagen. Und zwar habe ich mal gehört, wenn man aus einer Predigt rausgeht, dann fühlt man sich danach immer total schlecht, weil man immer gezeigt kriegt, was alles nicht in Ordnung ist. Das soll jetzt bei der Predigt nicht der Fall sein. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Wenn es euch aber trotzdem so geht, dann denkt doch einfach drüber nach. Vielleicht liegt es auch einfach an der Predigt. Also nicht an euch, sondern vielleicht liegt es an der Predigt. Also einfach mal zuhören und gucken, was kommt. Das nächste Bild. Wer von euch ist ein Schwabe?
Ja.
Okay. Was heißt denn hoffentlich hebt? Hoffentlich hält es, genau. Oder vielleicht kann man auch sagen, hoffentlich reicht's, oder? Hoffentlich reicht es, können wir wahrscheinlich auch sagen. Also so in dem Sinn sehe ich das jetzt jedenfalls mal. Hoffentlich hebt's, das war der schwäbische Ausspruch einer älteren Frau, als meine Schwester als Pfarrerin ihre erste Trauung durchgeführt hatte. Und sie meinte damit, hoffentlich reicht es, also hoffentlich hebt's, hoffentlich hält's, dass die Trauung von einer Pfarrerin, also einer Frau, durchgeführt wurde. So, als ob das Gelingen einer Ehe davon abhängen würde, ob ein Mann oder eine Frau die Trauung durchführen würde. Hoffentlich hebt's. So geht's vielleicht aber auch vielen von uns, wenn wir über unser Glaubensleben nachdenken. Hoffentlich reicht es aus, wie ich mein Leben führe. Hoffentlich ist Gott damit zufrieden. Eigentlich wissen wir es ja besser. Wir sind ja alle Christen und wir wissen es eigentlich besser. Ja, es hebt, es reicht aus. Und zwar reicht es nicht deshalb aus, weil wir alles richtig und gut machen, sondern weil Jesus bei Gott dafür gesorgt hat, dass es reichen wird und dass wir bei ihm angenommen sind. Das ist der Kern des Evangeliums. Jesus hat bei Gott dafür gesorgt, dass unser Leben reichen wird und dass wir von ihm angenommen sind. Aber es geht nicht nur darum, ob wir bei Gott angenommen sind. Das ist auch ganz wichtig, aber es geht nicht nur darum, sondern es geht ja auch darum, dass unser Leben sinnvoll geführt wird und gut gelebt wird und dass wir nicht an unserem Leben vorbeileben. Und da stellt sich zumindest mir immer wieder die Frage, hebt's? Reicht es? Ist es sinnvoll? Ist es gut? Ist es richtig? Bringt mein Leben Frucht, wie es in den frommen Kreisen immer heißt? Also hat es gute und bleibende Auswirkungen oder bin ich auf dem falschen Weg? Bin ich auf dem falschen Gleis und vertue die Zeit, die mir so zugemessen worden ist? Ihr wisst, ich bin ja schon ein paar Mal hier gewesen, dass mich diese Fragen schon sehr lange beschäftigen. Und ich habe auch schon ein paar Predigten darüber gehalten und ich werde jetzt nicht einfach eine wiederholen, sondern es ist was Neues, was ich sage, aber es ist halt immer das Gleiche oder das, was halt ein Punkt ist, der mir sehr wichtig ist. Ich habe in der Bibel dazu Folgendes gefunden. Ich fasse das jetzt mal so mit meinen Worten zusammen. Ein gutes und sinnvolles und richtiges Leben kann man nur führen, wenn man in enger Verbindung mit Gott lebt. Und eine enge Verbindung bedeutet, dass ich höre sein Reden zu mir und befolge das, was er sagt und erlebe dabei die Nähe Gottes und die Freude, die von ihm kommt. Und das ist eigentlich ganz einfach. Also ich höre ihn, tue das, was er sagt und erlebe dabei Freude. Aber ganz so einfach ist das, glaube ich, bei vielen dann doch nicht. Denn den meisten von uns gelingt das so nicht. Zumindest kenne ich kaum jemanden, der sagt, ja, bei mir ist das alles immer so in Ordnung. Ich lebe dauerhaft in enger Verbindung zu Gott und höre sein Reden zu mir. Ich befolge das, was er mir sagt und erlebe dabei Gottes Nähe und die Freude, die von ihm kommt. Die meisten können das jedenfalls nicht dauerhaft von sich sagen. Vielleicht mal ab und zu. Aber es gibt vielleicht auch ein paar, die sagen würden, bei mir ist das noch nicht mal der überwiegende Teil der Zeit so. Sondern nur höchstens mal ab und zu. Und dann leben wir einfach so weiter und leben so gut es geht und denken, hoffentlich hebt's. Was machen wir falsch? Und jetzt nochmal die Entschuldigung, wenn ich in der Wir-Form rede, es kann gut sein, dass es den einen oder anderen von euch eben nicht betrifft, dass da alles in Ordnung ist, aber ich spreche halt einfach in der Wir-Form und meine damit alle die, die sich angesprochen fühlen. Ihr wisst, dass mir die stille Zeit morgens mit Gott sehr wichtig ist. Aber die letzte Zeit habe ich sie nicht mehr so als eine beglückende Begegnung mit meinem Gott und meinem Vater empfunden. bei der ich ihn reden hören und in seiner Gegenwart gewesen bin. Es frustriert mich, dass ich Gott eben nicht so klar und deutlich gehört habe. Mein Kopf ist manchmal auch so voll, auch in der Stille, so übervoll mit Gedanken und alles Mögliche, an die Arbeit, an Politik, an die Familie, und es fällt mir sehr schwer, mich Gott zu öffnen in dieser Stille morgens. Ich lese zwar dann den in der Losung angegebenen Text und hoffe dabei, dass Gott auch durch diesen Text in mein Leben hinein redet, wie ich das früher auch öfters erlebt habe, aber es ist schon länger nicht mehr vorgekommen, dass das so richtig tief gegangen ist, dass das mich so richtig tief innerlich angesprochen hat. Und was ist dann die Folge? Ich lasse die stille Zeit und überhaupt die Zeit, in der ich mich auf Gott ausrichte, dann öfters mal ausfallen. Dann habe ich diesen Frust eben nicht. Und dann konzentriere ich mich auf den Alltag und auf das, was zu tun ist. Und dann denke ich, es hebt vielleicht auch so. Aber eine Lösung ist das natürlich nicht. Denn im Inneren spüre ich, dass da eine Leere ist und dass da was ganz Wichtiges in meinem Leben fehlt. Nächstes Bild, bitte. Wenn die vertraute, intime Zeit mit Gott nicht mehr funktioniert oder wenn sie vielleicht bei manchen noch nie wirklich funktioniert hat, dann ist die Axt an das Glaubensleben gelegt. Denn dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Glaubensbaum abstirbt. Entweder richte ich mich dann in einer toten Religiosität ein. Ich tue dann alles, was man so als frommer Christ macht. Ich gehe in den Gottesdienst, ich singe, ich bete. Das alles geht ja immer noch. Aber es ist dann eben nicht lebendig, sondern ich tue es einfach so und es ist eigentlich tot, weil die echte Beziehung zu Gott nicht da ist. Und es ist dann ein frommer Lebensstil ohne wirklichen Inhalt. Oder die andere Möglichkeit ist, ich wende mich ganz ab und lasse alles sein und sage, das war's, der Glaube ist nicht erfahrbar, ich lasse es lieber alles sein. Ich glaube, wir wissen, dass der letzte Schritt nicht das Richtige ist und der erste auch nicht. Also es müsste irgendwie eine Lösung geben, wie wir da rauskommen. Also die Frage ist, wie bekommt man denn eine vertraute und eine intime Zeit mit Gott hin? Oder wie bekommt man sie wieder hin? Denn viele von uns, das habe ich eben schon gesagt, erleben das so phasenweise, dass es Phasen sind, in denen sie die Nähe zu Gott als erfüllend empfinden und dann aber auch wieder Phasen, in denen sie das Gefühl haben, er ist ewig weit weg und ihn gibt es vielleicht auch gar nicht. Da gibt es natürlich keine Antworten, die man innerhalb von 20 Minuten sagen könnte. Aber ich habe so drei Punkte gefunden, die ich, glaube ich, ziemlich wesentlich finde. Und das erste ist, die Glaubensrichtung die Grundausrichtung muss stimmen. Es nützt nichts, wenn ich einen Baum habe, dass ich dann an dem die Zweige beschneide, wenn die Wurzel krank ist. Das heißt, es muss bei uns auch in unserem Glaubensleben die Grundausrichtung stimmen. Und da steht in 2. Korinther 5, Vers 15, Christus ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Es ist also unverzichtbar, dass von mir die Entscheidung in meinem Leben getroffen wird oder auch von jedem, der als Christ leben will, dass wir eine Grundentscheidung in unserem Leben treffen. Ich muss eine Festlegung treffen, eine bestimmte. Und jetzt ist Festlegung ja in der Seelsorge ein Begriff, der meistens relativ negativ belegt ist. Also wer sich in der Seelsorge auskennt, weiß, eine Festlegung ist meistens was Negatives, denn daraus, aus so einer negativen Festlegung kann eine Bindung entstehen, aus der man nicht mehr so ohne weiteres rauskommt. Zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, das kann ich ihm aber nie verzeihen. Oder wenn ich dem Lehrer geglaubt habe, der gesagt hat, aus dir wird nie was werden. Oder wenn ich innerlich so die Festlegung getroffen habe, und das passiert oft unbewusst, ich muss alles unter Kontrolle haben, sonst gehe ich unter. Eine Festlegung ist wie ein innerer Schwur, der einen knechten und binden kann. Und wenn man eine negative Festlegung getroffen hat und wenn man die dann entdeckt hat, dann hilft nur, sich am besten zusammen mit einem Seelsorger im Namen von Jesus davon loszusagen und um Befreiung und Erneuerung der Gedanken und Gefühle zu bitten. Es gibt aber, und das ist jetzt die nächste Folie, eine gute Festlegung, nämlich wenn ich sage, mein Leben übergebe ich Jesus. Er soll über mein Leben bestimmen und Herr sein. Ich selbst gebe die Regierung über mein Leben ab an ihn und will befolgen, was er mir sagt. Die Bindung an Jesus ist die einzige Bindung, die wirklich frei macht. Und das klingt jetzt vielleicht wieder ein bisschen widersprüchlich. Wie kann eine Bindung frei machen? Es ist aber so. Die Bindung an Jesus ist die einzige, die wirklich frei macht, weil man durch sie in das wirkliche Leben hineinkommt. Ich denke mal, sehr viele von uns haben so eine Festlegung mal getroffen. Vielleicht ist sie bei den einen oder anderen nach und nach gewachsen oder vielleicht bei vielen auch bei einem ganz bestimmten Ereignis, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Ja, viele von uns haben die getroffen. Jetzt die nächste Folie wieder. Aber wir haben sie getroffen. Und zwar merken wir das auch daran, dass wir solche Lieder singen, wie wir sie vorhin gesungen haben. Nämlich ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Sowas könnten wir ja nicht wirklich singen. Da müssten wir eigentlich aufhören zu singen, wenn wir diese Entscheidung nicht getroffen hatten. Aber es ist trotzdem nicht so einfach. Wenn wir das nämlich zu Ende denken, dann bedeutet das, dass ich meine eigenen Lebensziele aufgebe und alles, was ich tue und wie ich lebe, Jesus unterordne. Wenn ich bei der Bundeswehr bin, manche von uns waren das vielleicht noch, dann bestimmt der jeweilige Unteroffizier oder Offizier, was ich zu tun habe. Ich kann dann zum Beispiel nicht einfach sagen, ich will heute lieber eine Radtour machen, wenn er mir befiehlt, einen 20-Kilometer-Marsch mitzumachen. Ich muss meine Wünsche dann zurückstellen. Und das ist zwar ein etwas unerfreuliches Beispiel, also Bundeswehr und Offizier und Unteroffizier, das ist immer was viele nicht so angenehm empfinden. Und das Beispiel hinkt auch, weil Jesus nämlich kein befehlender Vorgesetzter in dem Sinne ist, wie wir die Unteroffiziere oder Offiziere kennenlernen. Aber es verdeutlicht, was ich meine. Nämlich, wenn ich mein Leben jemandem unterstelle, dann muss ich meine Wünsche und Vorhaben hinten anstellen. Dann bestimmt derjenige, was ich tue. Und wie ist das in Bezug auf Jesus? Die Frage ist, haben wir denn, wenn wir so gesagt haben, wir entscheiden uns dafür, dass Jesus unser Leben bestimmen soll, haben wir das wirklich mit aller Konsequenz so getan? Nämlich, dass wir unser Leben ihm unterordnen und unsere eigenen Lebensziele und Wünsche hinten anstellen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch damit geht. Ich kann nur sagen, wie es mir geht. Bei mir schleicht sich da, wenn ich an sowas denke, immer der Eindruck ein, dass ich da doch noch sehr viele Kompromisse gemacht habe. Ich habe sehr wohl noch meine eigenen Ziele. Ich möchte mit meiner Frau und meiner Familie glücklich leben. Ich möchte gerne im Beruf vorwärts kommen und angesehen sein. Ich möchte genug Geld für ein möglichst angenehmes Leben haben. Ich möchte schöne Zeiten im Urlaub verleben. Ich möchte ein gutes Auto haben. Ich möchte gerne Motorrad fahren. Kurz, ich möchte so viel wie möglich genießen. Und das ist auch genau das, was die ganze Welt um uns herum auch will und was die Welt auch propagiert. Nämlich, du hast doch ein Recht darauf, genieße doch dein Leben und hol heraus, was nur geht. Ja, und ich muss ehrlich zugeben, dass diese Ziele doch eine sehr große Bedeutung in meinem Leben haben. Und die Frage ist, wie es bei euch ist. Ob diese Dinge vielleicht doch auch noch so einen sehr großen Stellenwert haben. Ich sage damit nicht, dass Jesus das nicht alles vielleicht auch für unser Leben möchte. Aber die Frage ist, wem ordne ich mein Leben unter? Also ich merke, bei mir sind da viele Ziele, die eigentlich noch im Hintergrund stehen. Aber weil ich ja auch Christ bin, muss ich ja auch an dem Aufbau des Reiches Gottes mitmachen. Also als Christ macht man das ja. Also muss ich auch Gottes Reich als Ziel haben. Und das heißt, ich muss beides irgendwie unter einen Hut bringen. Weil ich mein Leben offiziell Jesus übergeben habe, insgeheim aber meine eigenen Wünsche und Ziele nicht aufgeben will, beruhige ich mich dann oft, indem ich denke, Jesus wird das sicher auch wollen, was ich will. Er wird doch sicher wollen, dass ich in einem schönen Haus lebe, dass ich mir ein neues Auto kaufe und dass ich ein Leben genieße und dafür meine Kraft und meine Zeit einsetze. Das wird er doch bestimmt auch so wollen. Aber so geht kein Leben für den Herrn der Welt. Das ist ein Leben für sich selbst mit ein bisschen geistlichem Anstrich. Selbst wenn ich vergleichsweise viel Zeit für die Arbeit in seinem Reich aufwende, wenn ich zum Beispiel eine Gruppe in der Gemeinde leite oder eine Predigt vorbereite und halte oder wenn ich in einem Musikteam mitarbeite oder was auch immer, Wenn ich das alles nur aus Pflichtgefühl tue oder wegen der Anerkennung oder aus welchen Motiven auch immer, dann bleibt das ein Leben für sich selbst. Und dann bleibt es auch ein kraftloses Christenleben. Ich finde, wir hätten in unserer heutigen Zeit ein kraftvolles Christenleben total nötig. Wenn wir sehen, wie sich das ausbreitet, was so gegen Gottes Schöpfung gerichtet ist, was so ganz offen gegen seinen Willen geht, wie das immer weiter sich ausbreitet, wie sich zum Beispiel Dinge ausbreiten wie Gender Mainstreaming oder wie die Familie immer mehr demontiert wird oder wie andere Religionen immer mehr Einfluss gewinnen oder wie die verbalen Angriffe auf Christen immer mehr werden oder wenn sie sich offen zu Christen als Christen bekennen. Oder wie manche Ideologien oder Religionen immer mehr bestimmen, was heute in der Politik so gemacht wird, dann finde ich, es wäre total wichtig, dass wir wirklich einen festen Standpunkt haben. Und dann wäre es umso wichtiger, dass wir klar und fest stehen und mit geistlicher Kraft für das einstehen, was Gott wichtig ist. Und das geht aber nur, und das ist meine feste Überzeugung, wenn wir unser Leben tatsächlich für den Herrn der Welt geben, also für Jesus. Ich würde folgende Frage mal gerne so als Anstoß mit zum Weiterdenken mit nach Hause geben. Nämlich, wie sieht das bei mir persönlich aus mit dem Leben für den Herrn der Welt? Will ich mein Leben dem Herrn geben? Und will dann hören, was er mir sagt und mich ganz danach ausrichten? Oder ist da etwas in mir drin, das sagt, nein, warum denn? Dann bin ich ja extrem oder dann bin ich ja radikal oder dann bin ich ja ein Fundamentalist. Oder vielleicht auch, mir stinkt das einfach, ich mag das nicht. Also mal ehrlich drüber nachdenken zu Hause und das dann auch mal weiterdenken. So, jetzt will ich mal den Bogen wieder spannen. Wir überlegen gerade, wie wir das hinbekommen, dass wir eine vertraute, intime Zeit mit Gott hin haben. Und der erste Punkt, den ich gesagt hatte, war, das Leben geben für den Herrn der Welt. Also eine Festlegung über dem eigenen Leben, dass man von jetzt an ganz für die Ziele von Jesus leben will. Das war der erste Punkt. Als zweites gehört dazu, dass wir auf Gott in richtiger Weise hören. In Jesaja 50, Vers 4 steht ein Beispiel. Da steht, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre. Wie Jünger hören. Vielleicht mal die nächste Folie. Also morgen für morgen weckt er mir das Ohr. Er ist damit ist Gott gemeint. Weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. An diesem Vers kann man zwei Dinge erkennen. Das erste ist, es liegt nicht alleine an uns. Sondern, nächste Folie, Gott selbst hilft uns, ihn zu hören, indem er unsere geistlichen Ohren auftut. Jeden Tag tut er das. Also Gott selber macht was mit uns, damit wir ihn überhaupt erstmal hören können. Und das macht er scheinbar jeden Morgen. Er tut sozusagen den ersten Schritt. Aber dann kommt auch das zweite, und das ist dann unser Teil, nämlich, dass wir hören, wie Jünger hören. Und die Frage ist, wie hören Jünger? Ich habe in einer anderen Übersetzung gelesen, jetzt nächste Folie. Sie hören voll Verlangen, vom Meister gelehrt und geführt zu werden. Also hören, wie Jünger hören, heißt voll Verlangen hören. Sie gehen also nicht so hin und sagen, na mal sehen, was der da heute wieder zu sagen hat, sondern sie sind begierig. Sie wollen herauskriegen, was sagt denn dieser Gott? Und redet der zu mir? Und wenn er zu mir redet, was will er von mir? Und dazu gehört dann auch, dass wir dann nicht widerspenstig ausweichen. Also widerspenstig ausweichen könnte zum Beispiel sein, dass wir sagen, ach, das hat er bestimmt nicht so gemeint. Oder das hat er doch gar nicht gesagt so. Oder das will ich jetzt nicht hören, ich habe anderes vor. Also das wäre widerspenstig hören. Und so hören Jünger nicht, sondern Jünger hören so, dass sie sagen, ich will das tun, was Gott mir sagt. Also darum geht es, dass wir das umsetzen, was wir hören, ohne Wenn und Aber. Ja, im Jakobusbrief steht das ähnlich. Dort heißt es, nächste Folie, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Jeder, der das Wort nur hört und nicht danach tut, der ist wie ein Mann, der in den Spiegel sieht. Er betrachtet sich, läuft davon und hat schon wieder vergessen, wie er aussah. Wer nicht vergisst, was er gehört hat, sondern danach handelt, der wird in dem, was er tut, glücklich und gesegnet sein. Soweit Jakobus 1. Das also ist der zweite wichtige Punkt, dass wir nämlich wirklich hören wollen, wie Jünger hören. Dass wir nicht einfach nur sagen, ja, es ist Tradition, dass ich morgens meine stille Zeit halte, sondern dass ich in dieser stillen Zeit wirklich herauskriegen will, was er sagt und wie er ist und was das alles für mich bedeutet, für mein Leben. Das dritte ist ein Punkt, der mir selbst aufgefallen ist, nämlich ich glaube, dass es nötig ist, dass wir lernen, einen Lebensstil der Stille zu führen. Nächste Folie. Also, dass wir lernen, einen Lebensstil der Stille zu führen, wenn wir intime Zeit mit Gott erleben möchten. Die Frage ist, was meine ich damit? Ich habe mich dabei ertappt, dass ich eigentlich ständig in Unruhe bin. Im Bad fängt das an. Da ich klassische Musik liebe, habe ich eigentlich jeden Morgen im Bad Musik an. Ich habe mir dafür extra mal so Funklautsprecher gekauft, dass man vom Wohnzimmer rüber übertragen kann. Beim Duschen geht es weiter. Das Radio läuft. Außerdem, beim Frühstück geht es weiter. Das Radio läuft. Außerdem bin ich sehr neugierig im wahrsten Sinne des Wortes, also gierig auf Neues. Also lese ich das Darmstädter Echo online und dann noch die neuesten Posts auf Facebook. Steige ich ins Auto, ist oft der erste Griff zum Radio. Entweder höre ich die Nachrichten, HR Info zum Beispiel, Nachrichtensender, weil ich ja wissen will, was aktuell in der Welt passiert. Oder ich lege eine Musik-CD ein, manchmal auch eine Predigt-CD. In den Pausen an der Hochschule muss ich immer gleich nachsehen, ob jemand angerufen hat oder mir eine Mail geschickt hat oder etwas Neues auf Facebook gepostet. Auf dem Nachhauseweg wieder Radio, beim Arbeiten am Schreibtisch Radio, zwischendrin immer mal wieder Mails checken, auf der Toilette schnell das Kalenderblatt gelesen und noch eben im Facebook nachgesehen, was es Neues gibt. Beim Abendessen Radio, um 19 Uhr die Nachrichten im Fernsehen, also da dürft ihr mich nie anrufen in der Zeit. Nach eventuellen Abendterminen ausspannen bei einer politischen Talkshow oder einem Spielfilm. Sicher geht es nicht allen von euch so. Also ich bin da vielleicht ein Extremfall. Aber bei anderen sind es andere Dinge, die dafür sorgen, dass wir dauernd unter Strom stehen. Und das hat ganz direkte Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott. Weil wir nämlich ihm dann den Tag über gar keine Möglichkeit geben, uns zu erreichen, zu uns zu sprechen. Es ist wie so ein Dickicht, das um uns herum ist. Wie so ein Dickicht von Gedanken und Informationen und Eindrücken, die unser Hirn umnebeln. Und das verhindert, dass Gottes Reden da durchdringt. Unser Kopf ist so voll mit allem Möglichen. Und wenn wir uns wirklich einmal die Zeit für die Stille vor Gott nehmen, dann schwirrt uns so vieles durch den Kopf, dass unsere Gedanken, dass unsere Gedanken immer wieder abschweifen und wir nicht wirklich zum Zuhören auf Gottes Reden kommen. Und ich bin sicher, dass wir eine viel tiefere Beziehung zu Gott haben könnten, wenn das anders wäre, wenn wir nämlich immer nur eine Sache machen würden. Das heißt, beim Duschen eben nur duschen, beim Rasieren nur rasieren, beim Frühstücken nur frühstücken, beim Autofahren nur Autofahren, in den Pausen nur erholen, beim Arbeiten nur arbeiten, beim Abendessen nur zu Abendessen. Das siehst du dann auch. Wenn ich dann zum Beispiel Musik hören will, dann mal extra Zeit zu nehmen zum Musik hören. Oder mal extra Zeit nehmen zum Zeitung lesen. Und dann aber mit voller Aufmerksamkeit und ungeteilt. Dadurch würden sich ganz viele Zeiten ergeben, in denen es still um uns herum ist. Selbst beim Arbeiten ist es dann still. Man denkt zwar vielleicht ein bisschen, aber es ist dann eher still. Oder selbst beim Autofahren ist es still. Und damit meine ich jetzt nicht die Geräusche, also den Motor und die anderen Geräusche hört man schon. Ich meine, es ist einfach still her von den Eindrücken, die auf uns einstürmen. Es gibt dann viele, viele Zeiten, in denen es still um uns herum ist und in denen wir dann auch unsere Gedanken schweifen lassen können. Oder eben auch in denen Gott in unsere Gedanken hineinsprechen kann. Und das ist die Art, wie ich Gott am meisten habe reden hören, dass er in unsere Gedanken hineinspricht. Und so zu leben, Das nenne ich einen Lebensstil der Stille. Ich habe mir vorgenommen, das einzuüben. Ich habe da mal vor 4, 5, 6 Wochen angefangen, das umzusetzen. Ich merke, dass das zum Teil total entspannend ist, zum Teil aber auch Überwindungskraft bedeutet, weil das nämlich manchmal schon wie so ein Suchtverhalten sein kann, dass man ständig irgendwas Neues braucht. Und da muss man wirklich durch, dass man das los wird. Also ich habe vorgenommen, das mal weiter einzuüben. Wenn das jemand von euch auch machen möchte, ihr wisst ja, wo ich wohne oder ungefähr jedenfalls, dann vielleicht ist es ganz nett, wenn wir uns da gegenseitig von den Erfahrungen berichten können. In Jesaja 55, nächste Folie bitte. In Jesaja 55, Verse 1 bis 3 steht: Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst. Kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum gebt ihr Geld aus für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich. So sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt euer Ohr und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Wirklich satt macht es, oder den Durst, den geistlichen Durst stillt es, wenn wir in einer vertrauten, intimen Beziehung zu Gott leben. Wenn wir sein Reden in unsere Situationen hinein hören können und wenn wir seine Wegweisungen erkennen und auch danach handeln. Nächste Folie. 3 Dinge sind es, die wir besprochen haben und die dazu beitragen, dass wir in diese Beziehung hineinkommen. Das erste ist, dass wir wirklich klar darin sind, wer der Herr über unser Leben sein soll und was unser Leben bestimmen soll. Dass wir da eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Das zweite ist, dass wir hören, wie ein Jünger hört. Das heißt also, dass wir mit Verlangen hören, was Gott zu sagen hat. Und aber auch die absolute Bereitschaft haben, dann zu tun, was wir von Gott hören. Und das dritte ist ein Lebensstil der Stille, wo wir versuchen, das auszublenden, was uns immer wieder abzulenken versucht und was uns abfüllt, dass wir das eben ausblenden, sodass wir frei werden und offen werden für das, was Gott zu sagen hat. Amen.